nicht als Rechtfertigung, sondern nur, damit ihr es mal gehört habt. Ich mache das aus zwei Gründen, schon seit vielen Jahren. Und der Ursprung liegt eigentlich darin, dass ich sehr oft bei Jugendgottesdiensten predige oder bei Jesus House als Jugendevangelist unterwegs bin. Und der erste Grund, warum ich in der Menge sitze, ist ein psychologischer, weil ich dadurch ein bisschen mehr die Stimmung mitkriege, die im Jugendgottesdienst so drin ist. Also später werde ich hier vorne stehen. Oftmals ist auch vorne hell und da ist dunkel, da sehe ich nichts von den Leuten. Und wenn ich dann im Vorprogramm zwischen den Jugendlichen sitze, dann habe ich so ein bisschen mehr ein Feeling, worüber die gerade eigentlich sich Gedanken machen, wie die Stimmung so ist, sind die aufmerksam oder nicht und so. Und das hilft mir als Evangelist, so ein bisschen nicht nur über die Leute hinüber zu predigen, sondern auch zu den Leuten zu sprechen. Der zweite Grund, warum ich so in der Menge sitze, ist ein theologischer Grund. Das müssen andere nicht so machen wie ich. Ich rede ja nur von mir ganz persönlich. Ich drücke damit symbolisch aus, dass ich einfach ein Teil der Gemeinde bin und nichts Besonderes, sondern ich bin einfach ein Teil der Gemeinde und jetzt denke ich mit euch drüber nach, über den Text und danach bin ich auch wieder ein Teil der Gemeinde. Und das ist so ein symbolisches Ding von mir. Müssen andere nicht so machen, aber dann wisst ihr, warum ich das mache. Hat nichts mit Verstecken oder Schüchternheit zu tun. Alles gut. Ja, der Text heute aus Epheser, ihr wisst ja vielleicht, dass ich das Alte Testament sehr mag und die Heilsgeschichte und der Überzeugung bin, wenn wir das Alte Testament und die Heilsgeschichte nicht im Blick haben, dass wir dann auch Texte aus dem Neuen Testament oftmals zu eindimensional lesen und zu dünn. Und deswegen habe ich heute einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht, Epheser 2, um euch daran zu verdeutlichen, dass es gut ist, das Alte Testament zu kennen und die Heilsgeschichte im Blick zu haben. Achso, den Witz, fast einen Witz vergessen. Wie könnte ich? Also, da ist ein Einbrecher. Der Einbrecher dringt nachts in ein Haus ein und leuchtet mit seiner Taschenlampe so im Zimmer herum, als er aus einem Nachbarzimmer eine Stimme hört. Und die Stimme sagt so, Gott sieht alles. Und der Einbrecher schluckt, geht dann ins Nachbarzimmer, leuchtet mit seiner Taschenlampe darum, als wieder diese Stimme ertönt. Und die Stimme sagt so, Gott sieht alles. Und der Einbrecher schluckt zweimal und dann geht er dahin, wo die Stimme herkam, zieht so ein Tuch weg und da ist da so ein Papageienkäfig mit einem Papagei drin. Und der Papagei sagt so, Gott sieht alles. Der Einbrecher wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, ja, wer bist du denn? Sagt der Papagei, ich bin der Karl-Heinz. Karl-Heinz, sag mal, wer nennt denn seinen Papagei Karl-Heinz? Dann sagt der Papagei, dieselben Leute, die ihren tollwütigen Kampfhund Gott nennen. So, jetzt brauchen wir die PowerPoint. In dem Text aus Epheser 2 geht es um ein Vorher und ein Nachher. Und ich habe euch einmal ein paar Vorher- und Nachher-Bilder mitgebracht. Die kennt ihr wahrscheinlich alle aus diversen Werbungen. Guten Tag. Mir ist fast lieber, wenn du das machst. Dann habe ich nicht in der einen Hand ein Mikro, in der anderen Hand und ich habe nur zwei Hände. Und dann habe ich hier noch so ein Ding. Ich bin heute voll technisiert. Ah ja, da ist es ja schon. Genau, kennt ihr wahrscheinlich alle aus Zeitschriften oder Werbevideos oder so. Vorher, nachher. Da geht es heute um den, im Bibeltext geht es heute um vorher, nachher. In meiner Jugendzeit gab es so diverse Schimpfwörter. Und ein Schimpfwort war, du siehst aus wie ein Model für Vorherbilder. So, also das ist so der Klassiker. Das nächste Bild. Das nächste Bild zeigt, was man mit Photoshop alles so machen kann, mit vorher und nachher. Und die Männer sind natürlich auch nicht unberührt davon. Vorher und nachher. Und sogar bei Tieren gibt es das gelegentlich. Wobei man sich fragt, was vorher und was nachher ist. Naja, wie dem auch sei. Ich lade euch ein, ich habe den Text mal auf die PowerPoint draufgehauen und wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen, entweder hier auf der Leinwand oder wenn ihr selbst Bibeln analog oder digital dabei habt. Epheser 2. Paulus schreibt da Folgendes. Auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und habt dem Herrscher dieser Welt gehorcht, der sein Reich zwischen Himmel und Erde hat. Er hat noch jetzt die Menschen in seiner Gewalt, die sich Gott nicht unterstellen. Wir alle haben früher so wie sie gelebt und uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen. Wir haben getan, was unsere Triebe und unser Eigenwille verlangten. Darum waren wir wie die anderen Menschen von uns aus dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Bedenkt! Aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod erweckt und in sein himmlisches Reich versetzt. In den kommenden Zeitaltern wird das enthüllt werden. Dann wird der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar in der Liebe, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im Vertrauen anzunehmen, was Gott euch schenkt. Ihr habt es nicht durch irgendein Tun verdient, denn Gott will nicht, dass sich jemand vor ihm auf seine eigenen Leistungen berufen kann. Wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nun auch tun sollen. So, liebe Freunde, ich lade euch ein, wenn ihr Lust habt, dass wir uns ein paar Gedanken machen über diesen Text aus Epheser 2. In dem Text geht es offensichtlich um ein Vorher und Nachher. Vorher waren wir tot, jetzt sind wir lebendig. Vorher waren wir in Sünden verstrickt, jetzt sind wir Abbilder Gottes. Und das ist wahr. Der Text sagt mir, dass ich ganz persönlich so eine grundlegende Wandlung oder Veränderung durchgemacht habe, dass da etwas bei mir in meinem Leben persönlich stattgefunden hat, ein Vorher und Nachher. Allerdings glaube ich, dass dieser Text, wie fast alle Texte aus dem Neuen Testament, noch eine zusätzliche Dimension hat, die darüber hinausgeht, was mich persönlich betrifft. Wenn wir Bibeltexte nur individuell lesen und verstehen, dann geht uns oftmals diese zusätzliche Dimension verloren. Es gibt ja eben auch den alten Bund. Es ist aber trotzdem die gleiche Geschichte und der gleiche Gott. Und das muss ja was bedeuten. Die Dimension der großen Geschichte Gottes mit der Welt und den Menschen, meine ich. Also manche nennen das die Heilsgeschichte, aber es ist jedenfalls eine große Geschichte, die größer ist als meine persönliche Rettung. Würde jetzt das Thema heute Morgen sein, Gott liebt mich, dann würde ich euch eine halbe Stunde lang davon erzählen, dass ich das Zentrum des Universums bin und dass Gott mich liebt. Aber in diesem Text geht es nicht darum, dass ich das Zentrum des Universums bin, sondern dass das Universum noch andere Menschen umfasst. Und dass es Gott sogar noch mehr, um mehr geht als nur die Menschen. Im berühmtesten Vers der Bibel, in Johannes 3, Vers 16, da steht, dass Gott die Welt geliebt hat. In Römer 8 steht, dass die Welt sich nach Erlösung sehnt. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Es geht um mehr als nur um mich selbst. In der Bibel geht es nicht nur darum, dass Jesus kommt, um mich in den Himmel zu bringen. Darum geht es auch, keine Frage. Aber es gibt auch noch andere Menschen da draußen und es gibt sogar noch die Schöpfung, die Welt Gottes, die er für gut erachtet und deswegen auch retten will. Gottes Geschichte gilt nicht nur mir, sondern sie ist die Geschichte des Beispielvolks, des alten und des neuen Beispielvolks. Gott rettet nicht nur mich, damit ich persönlich in den Himmel kommen kann, sondern Gott will die Welt retten. Gott will sogar die Schöpfung zum Ziel bringen, damit die Schöpfung doch noch irgendwann das sein kann, was sie ursprünglich mal sein sollte, nämlich Abbild des Himmels. Ich habe nun in der Vorbereitung zu diesem Text ein paar Kommentare zu dieser Stelle gelesen und mir auch ein paar Predigten im Internet durchgelesen oder angehört. Und allesamt, ohne Ausnahme, also wirklich alle, hatten die Aussage, vorher war ich tot, jetzt bin ich lebendig, vorher war ich nicht bei Gott, jetzt bin ich bei Gott, vorher war ich verloren, jetzt bin ich gerettet. Das ist ja auch total wahr, liebe Freunde. Das ist ja total wahr, aber es ist dennoch nur eine Dimension. Es ist nur die Dimension meines Lebens. Und in der Geschichte Gottes geht es auch noch um andere Menschen und sogar um die Schöpfung. Und das geht dann verloren. Das ist nicht falsch, aber es ist eindimensional. Und ich würde euch gerne einladen, dass wir den Text mal, also diesen Epheser-Text mal zusätzlich auch mit den anderen Dimensionen lesen. Also, dass es auch noch andere Menschen gibt, dass es das Beispielvolk gibt und dass auch die Welt sich nach Erlösung sehnt und dass nicht nur ich persönlich in den Himmel komme. Dazu ist es wichtig, dass wir schauen, an wen genau Paulus hier eigentlich schreibt. Wer waren eigentlich die Erstleser? Wer waren die Ersthörer? Wer war das Zielpublikum? Wem wollte Paulus da was sagen? Wenn wir uns Epheser und Kolosser anschauen, zwei Briefe, die sehr eng zusammengehören, dann stellen wir fest, dass dort Formulierungen vorkommen, die in anderen Paulusbriefen so nicht stehen. Hier wird zum Beispiel vom Fürst der Lüfte gesprochen, so übersetzt Luther das, der Herr zwischen Himmel und Erde und so, eine Formulierung, die sonst nicht vorkommt im Neuen Testament. Oder einmal wird Jesus bezeichnet als der Kopf des Leibes oder an anderer Stelle wird er als der Leib selbst bezeichnet. Das sind andere Formulierungen oder leicht abweichende Bilder, was ja auch super in Ordnung ist. In keinem anderen Brief schreibt Paulus so deutlich, dass wir jetzt schon, dass wir bereits mit Jesus lebendig gemacht worden sind. In Vers 5 steht zum Beispiel ein Wort, synopoein, kommt nur zweimal im Neuen Testament vor und wen wundert es, nur in Epheser und Kolosser. Und das heißt, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Ein Vers weiter, in Vers 6 steht synergeiro, kommt auch nur zweimal im Neuen Testament vor, wen wundert es, in Epheser und Kolosser. Und das heißt, mit Christus auferweckt sein. Das ist Paulus anscheinend an dieser Stelle total wichtig. Diese Beobachtung, dass Epheser und Kolosser andere Formulierungen haben oder leicht abgewandelte Bilder, haben einige Theologen zu der Annahme veranlasst, dass Epheser und Kolosser gar nicht von Paulus seien. Dahinter steckt natürlich die therapiebedürftige Annahme, dass Paulus immer das Gleiche schreiben muss und der König der Unkreativität ist. Bei manchen Theologen hat man so den Eindruck, ich bin ja selbst Theologe und darf jetzt mal über die eigene Zunft lästern, bei manchen Theologen hat man den Eindruck, die sind Theologen, weil sie sonst im Leben nichts können. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Ja. Also wenn ich mal so von mir gucke, ich komme ja auch viel im Land unterwegs und rede zu sehr unterschiedlichen Leuten in sehr unterschiedlichen Themen. Es ist doch total logisch, dass ich verschiedene Bilder benutze und verschiedene Formulierungen, je nachdem, was der Anlass ist, was das Zielpublikum ist und was das Thema ist, oder? Ist doch total logisch. Und wir wissen zum Beispiel, dass in Ephesus und Kolossä, dass es dort eine Irrlehre gab, und diese Irrlehre hat gesagt, dass Jesus schon ein cooler Prophet war. Aber die ganze Erkenntnis, die findet man nur, wenn man noch so eine zusätzliche Geheimlehre von irgendwelchen Leuten noch mitbekommt, so eine Zusatzmystik. Und diese Leute haben gesagt, ja, Jesus ist schon für unsere Sünden gestorben und er ist sogar auferstanden. Aber damit auch du auferstehst, brauchst du noch diese zusätzliche Geheimmystik. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Paulus in Kolosserbrief schreibt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Erkenntnis und eben nicht nur ein paar, weil dort in Ephesus und Kolossä ganz bestimmte Irrlehren waren und ganz bestimmte Verirrungen. Deswegen schreibt Paulus hier auch so besonders, dass wir schon mit Christus auferstanden sind und mit Christus leben. Damit, da muss man nicht noch irgendwas Zusätzliches hören und lernen und entgeheimnisten. Zumal ich glaube, dass Paulus hier auch gar nicht nur von der persönlichen Auferstehung spricht, dass ich persönlich in den Himmel komme, das ist klar, ist logisch, aber es gibt auch noch diese zusätzliche Dimension, die damit ins Spiel kommt. Denn Paulus schreibt hier als Judenchrist. Wie kann er als Judenchrist die Heilsgeschichte Gottes im Alten Bund einfach außer Acht lassen? Das wäre undenkbar. Die große Geschichte Gottes mit der Welt und den Menschen. Und da war ganz zentral das alte Beispielvolk und warum sich Gott überhaupt ein Beispielvolk erwählt hatte, was er damit eigentlich wollte. Wenn wir diese Textaussage hier aus Epheser mal nicht nur ganz individualistisch verstehen, sondern groß, übergreifend oder heilsgeschichtlich, wie ich das gerne nenne, dann ist die Frage, was meint Paulus denn eigentlich, wenn er da sagt, durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber jetzt hat Gott uns durch Jesus wieder lebendig gemacht. Was meint Paulus denn, wenn wir das Alte Testament und wenn wir die Heilsgeschichte damit hineinnehmen in diese Frage, in diese Aussage? Paulus spricht hier ganz offensichtlich eine ganz berühmte Bibelstelle an, und zwar eine aus dem Alten Testament. Da geht es auch um Tote, die wieder lebendig werden. Und jeder Leser von Paulus, jeder Judenchrist wird sofort das vor Augen gehabt haben, wenn Paulus davon spricht, dass da Tote waren, die jetzt wieder leben. Ich weiß nicht, wie bibelkundlich ihr unterwegs seid. Aber das ist eine ganz berühmte und auch eine ganz zentrale Bibelstelle in der Heilsgeschichte. Das ist Hesekiel 37, Israel das Totenfeld. Israel war wie gestorben. Aber dann wird der Geist Gottes eingehaucht und diese Toten werden wieder lebendig, kommen zum Leben und können wieder umherlaufen. Auf diese Stelle spielt Paulus hier an. Israel hatte ja als Beispielvolk den Auftrag von Gott bekommen, in den beiden Dimensionen des Lebens, nämlich in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu den Menschen, die ersten Gebote, die Gebote danach. Israel hatte den Auftrag bekommen, beispielhaft vorzuleben, wie Gott ist. Gott wollte nämlich die Welt nicht wieder vernichten, das hat er bei Noah Bund versprochen, sondern er wollte sie auf eine Weise retten. Er wollte die Menschen erreichen, und zwar wollte er das vermittels des Beispielvolks tun. Das Beispielvolk hatte die Aufgabe, beispielhaft den Menschen vor Augen zu führen, wie Gott ist und wie wir leben können. Aber das Beispielvolk hatte versagt, trotz dessen, dass Gott immer wieder Propheten geschickt hatte Und die hatten zu Buße gerufen und sie hatten gewarnt und sie hatten die Liebe Gottes vor Augen gemalt. Sie hatten Versprechen für die Zukunft gemacht, aber irgendwie hatten die Propheten nicht viel ausgerichtet. Und das Beispielvolk hatte immer wieder versagt. Gott musste mehrfach eingreifen. Es gab die Reichsteilung, es gab den Untergang des Nordreichs und schließlich musste er ganz hart eingreifen. Und dann gab es das babylonische Exil. Es ging ja immerhin um die Geschichte Gottes mit der Welt und den Menschen. Es ging darum, ob die Schöpfung zum Ziel gelangt oder eben nicht. Ja, und dann hatte das Beispielvolk also sträflich versagt. Es war kein Beispiel auf Gott hin. Es war alles andere als ein Abbild des Himmels. Es war nicht ein Abbild des Wesens Gottes. Und deswegen kam jetzt dieses babylonische Exil. Das alte Beispielvolk war wie tot, schreibt Hesekiel, gerade in dem Augenblick, wo das Exil losging. Und es war sozusagen gestorben. Es war einfach nichts mehr da. Es war nichts mehr übrig. Aber weil Gott sich verliebt hatte in sein Beispielvolk, in seine Menschen und in seine Welt. Deswegen macht Gott weiter. Die Geschichte geht weiter, obwohl es eigentlich niemand verdient hat. Aber Gott hatte sich verliebt und deswegen behält er sich einen Rest übrig. Und mit diesem Rest geht's weiter. Dieser Rest darf zurückkehren. Dieser Rest darf wieder neu anfangen. Aus diesem Rest soll sogar der neue Retter kommen. Mit diesem Rest, sagt Gott, will ich weitermachen. Nicht, weil ihr das verdient hättet. Ihr seid nicht gerecht wie damals Noah. Aber ich mache trotzdem mit euch weiter, weil ich mich verliebt habe in euch, in die Welt und in die Menschen. Und dann sagt Hesekiel, dieses tote Volk wird eines Tages von Gott wiederhergestellt. Es wird lebendig gemacht. Und wie ganz, ganz am Anfang werde ich meinen Geist hineingeben, den Geist des Lebens. Das wird eine Neuschöpfung sein. Es wird alles wieder richtig, es wird wieder richtig Fahrt aufnehmen und losgehen und es wird auch zum Ziel gelangen. Die Schöpfung wird, das verspreche ich euch, Abbild des Himmels werden, auch wenn es nicht danach aussieht. Das Exil war 539 offiziell zu Ende gegangen. Aber jeder Jude wusste ganz genau, in Wirklichkeit war das Exil noch nicht vorbei. Offiziell vielleicht schon, aber geistlich auf gar keinen Fall. Der Tempel war der falsche Tempel. Das war nicht der, den Hesekiel vorhergesagt hatte. Es gab politische Unfreiheit. Der König war nicht ein König, sondern eine Marionette von den jeweiligen Herrschern. Und es war überhaupt alles nicht so, wie es früher war. Es gab keinen neuen David. Jeder Jude wusste, dass das Exil war zwar offiziell vorbei, aber in Wirklichkeit sehen wir uns danach, dass Gott handelt und das Exil auch tatsächlich vorbei ist. Das war die große Sehnsucht der Juden zur Zeit von Jesus. Gott sollte endlich handeln. Gott sollte endlich zu seinem Volk kommen. Gott sollte endlich das Exil auch wirklich beenden, damit es wieder losgeht. Gott sollte endlich diese Toten wieder lebendig machen und seinen Geist hauchen, damit es losgeht und die Schöpfung zum Ziel kommen kann. Das war die große Sehnsucht der Juden zur Zeit von Jesus. Tja, und jetzt kommt natürlich die große Frage, meine lieben Freunde, wie können wir Gott denn dazu bringen, dass er das tut? Was können wir Menschen denn tun, damit Gott sein Volk rettet, damit Gott einen König wie David schickt und damit Gott die Toten wieder lebendig macht? Die Pharisäer und die meisten anderen Juden zur Zeit von Jesus, die haben gesagt, wir können Gott dazu bringen, indem wir einfach das Gesetz penibel einhalten. Dann schaffen wir uns sozusagen unsere Gerechtigkeit und damit Gott sagen, brav gemacht, jetzt werde ich handeln und euch befreien und das Exil beenden. Und Jesus sagt, nein, Freunde, dafür ist das Gesetz doch gar nicht da. Das Gesetz ist da, damit ihr Beispiel sein könnt und nicht, um euch eine Gerechtigkeit zu erschaffen. Aus lauter Gnade und Liebe wird Gott das machen. Ich werde es machen, denn ich bin Gott, der euch gerade besucht. Liebe Freunde, hallo, schaut mich an. Wenn Paulus also schreibt, ihr wart tot, genauso wie die Heiden, habt ihr nicht nach Gottes Willen gelebt, sondern ihr wart in Sünden verstrickt. Aber jetzt hat Gott euch lebendig gemacht durch Jesus. Was meint er denn da? Natürlich meint Paulus hier mich auch ganz persönlich. Ich war nicht bei Gott und jetzt bin ich durch Jesus lebendig gemacht worden. Natürlich meint das Paulus. Aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, dass die Geschichte in Wirklichkeit noch viel größer ist. Hier wird ein ganzes Volk angesprochen und wir als neues Beispielvolk werden mit hineingenommen. Das neue Beispielvolk besteht aus den Juden, die an Jesus glauben und den Heiden, die an Jesus glauben. Und damit man das nicht immer so lang sagen muss, hat man ihnen einen Namen gegeben, nämlich Christen. Und Paulus bezieht sich hier ganz eindeutig auf Hesekiel 37 und die Heilsgeschichte. Und es wird dann klarer, was Paulus auch am Schluss des Textes meint. Wenn er sagt, wir sind Poema, wir sind Werkstücke, dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Was ist denn das für eine Frucht? Was soll denn das neue Beispielvolk machen? Was sollen denn wir machen? An uns soll sichtbar werden, wie Gott ist. Denn wir sind das neue Beispielvolk. Und das ist unsere Aufgabe als Werkstück, Früchte zu bringen, damit die Welt verändert werden kann, damit die Schöpfung doch noch zum Ziel kommen kann. Und dieses neue Beispielvolk besteht aus den Juden, die an Jesus glauben, und aus den Heiden, die an Jesus glauben. Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam in einer Gemeinde. Und es verwundert nicht, dass die Verse, die nach diesem Text kommen, genau das zum Thema haben. Ihr könnt immer nachblättern. Danach kommt genau die Frage, wie können Judenchristen und Heidenchristen zusammen in Ephesus in einer Gemeinde leben. Das ist doch kein Zufall. Liebe Freunde, da ich ja als Dozent arbeite, habe ich mir so angewöhnt, dass didaktisch sinnvoll zu machen, damit ihr auch was lernen könnt. Und da die meisten Menschen visuell lernen, habe ich gedacht, ich bringe mal ein Balkendiagramm mit, um euch deutlich zu machen, wie die Heilsgeschichte funktioniert. Ja? Also zu Anfang. Zu Anfang waren da alle Menschen, so erzählt die Bibel. Aber die Menschen waren nicht das, was Gott sich vorgestellt hatte. Sie waren nicht ein Abbild seines unsichtbaren Wesens. An diesen Menschen wurde nicht sichtbar, wie Gott ist. Deswegen hat Gott sich ein Beispielvolk auserwählt, das Volk Israel. Und dieses Beispielvolk hatte die Aufgabe, in diesen beiden Lebensbereichen, in den Bereichen Beziehung zu Gott, in dem Bereich Beziehung zu den Menschen, dort sollten sie beispielhaft sein, damit Gott durch dieses Beispielvolk alle anderen Menschen und die Welt doch noch erretten und zum richtigen Ziel bringen kann. Aber das Beispielvolk hatte versagt, mehrfach. Und deswegen hält Gott sich einen Rest übrig. Dieser Rest hat das nicht verdient, das ist alleine die Gnade und die Liebe Gottes, aber mit diesem Rest wollte Gott doch noch sein Ziel erreichen. Dann kommt Jesus. Jesus ist Gott, der die Welt besucht. Und Jesus sagt, ich, Gott, werde euch, altes Beispielvolk, von eurer Sünde befreien. Ich werde diese große Schuld, die auf euch, altes Beispielvolk, lastet, ich werde diese große Schuld wegnehmen, weil ich mich für euch hingebe. Und die zweite Bedeutung des Kreuzes, sagt Jesus, ich sterbe auch für die Heiden, die bisher noch gar nicht zum Beispielvolk dazugehören. Und die haben durch diesen Kreuzestod jetzt auch die Möglichkeit, das Beispielvolk zu verstärken. Das neue Beispielvolk besteht aus den Juden, die an Jesus glauben, und aus den Heiden, die durch Jesus jetzt auch damit hineinkommen. Dann passiert das. Jesus holt sich 12 Jünger als Sinnbild, als Symbol für die 12 Stämme. Er will das alte Beispielvolk wieder lebendig machen. Aus den 12 Jüngern gibt es das neue Beispielvolk, die Juden, die Jesus nachfolgen, die Heiden, die Jesus nachfolgen. Und was hat das neue Beispielvolk für eine Aufgabe? Dass das endlich funktioniert, was immer schon die Idee der ganzen Geschichte war. Dass nämlich anhand des Beispielvolks die Menschen Gott erkennen können. Die Neuschöpfung beginnt. Gottes Geist wird in die Schöpfung hineingeblasen, durch den Heiligen Geist, wie ganz am Anfang. Es passiert eine Neuschöpfung. Alles geht aufs Ziel zu, so verspricht uns Jesus und so verspricht uns die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr visuell lernende Menschen seid, ich schon. Und deswegen hat mir das geholfen und meinen Schülern. Ich habe euch mal eine Zusammenfassung des Textes mitgebracht, so wie ich denke, was der Text eigentlich sagen will. Manchmal ist das ja so, dass das Sprachformulierungen sind, die jetzt nicht mehr unsere Alltagssprache sind. Deswegen mache ich das ganz oft, auch im Unterricht, dass ich Texte neu formuliere oder von meinen Schülern formulieren lasse. Und ich glaube, das, was Paulus hier sagen will, könnte sich ungefähr so anhören. Euch hat Gott auferweckt aus eurer Schuld, liebe Judenchristen. Denn auch wir Juden haben Gott abgewandt gelebt. Wir waren keine Abbilder Gottes, genauso wenig wie die Heiden. Jetzt hat uns Gott aber wieder lebendig gemacht, durch Jesus Christus. Und zwar aus reiner Gnade und Liebe, nicht weil wir das verdient hätten. Nicht aus Werken, also dem Einhalten des Gesetzes, sondern durch den Glauben an Jesus. Denn wir sind seine Gebilde, Werkstücke, geschaffen, um Abbild zu sein. Wir sind geschaffen, um Frucht zu bringen für die Welt. Und das sind wir als eine Gemeinde, Judenchristen und Heidenchristen. Das sind die Verse, die nach unserem Abschnitt kommen. So, liebe Freunde, das war die theologische Einleitung. Keine Angst. Ich merke in den letzten Jahren, dass ich immer theologischer predige, aber ich finde das auch nicht so schlimm, weil es ist auch gut, wenn es eine Vielfalt in Predigten gibt. Da wir aber doch hier auch als Nicht-Theologen versammelt sind, habe ich gedacht, ich werde am Schluss noch zwei ganz kurze, ganz praktische Gründe mit euch durchdenken, die jetzt weniger theologisch sind. Aber vielleicht haben wir auch ein paar Hobby-Theologen unter uns, die sich jetzt einen Ast gefreut haben. Also, dass ich Bibeltexte nicht nur individualistisch, sondern auch heilsgeschichtlich verstehen will, heißt ja nicht, dass ich sie nicht auch ganz persönlich verstehen sollte. Im Gegenteil, das ist ja das Besondere unseres Glaubens, dass Gott unter den Milliarden Menschen mich auch ganz persönlich sieht. Und deswegen ist es gut, wenn wir die Bibeltexte in beiden Bereichen lesen. Individuell, aber auch heilsgeschichtlich. Deswegen noch zwei ganz kurze, praktische, persönliche Gedanken zu dem Text hier aus Epheser 2. Der erste Gedanke heißt, du bist ein Werkstück Gottes. Vielleicht hast du nicht immer das Gefühl eines Vorher-Nachher in deinem Leben. Ich habe neulich ein sehr lustiges, bizarres Beispiel gelesen. Und zwar war da so ein Gemeindechor aus den Vereinigten Staaten, der ist in den USA her so rumgefahren. Und zwischen ein paar Liedern gibt es dann manchmal die gute Tradition, dass ein Mensch so ein Zeugnis gibt und ein bisschen erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist oder sie. Und in diesem Chor war das ein 20-jähriger Junge, der da so ein Lebenszeugnis gibt. Und das lautet folgendermaßen. In meinem alten Leben versank ich tief, tief in der Sünde. Immer mehr entfernte ich mich von Gott. Es gab keine Versuchung, der ich mich nicht ausgesetzt sah. Keine schlechte Tat, zu der ich mich nicht hingezogen fühlte. Ich war rebellisch, aufsässig und destruktiv. Aber dann, preis den Herrn, fand ich in einer Zeltevangelisation zum Herrn Jesus. Ich war 6 Jahre alt. Bei manchen Leuten denkt man auch, was ist da falsch gelaufen. Aber weswegen ich das Beispiel euch vorgelesen habe, das ist ja so eine klassische, tolle Zeugnisgeschichte. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist einfacher, Christ zu sein, wenn man vorher Drogen genommen hat. Aber was ist denn mit den ganzen Leuten, wo das nicht so war? Und vielleicht ist es auch ganz privat bei einigen von uns so, dass es nicht immer so deutlich ist, dieses Vorher-Nachher. Aber ich meine damit jetzt nicht so nur so Drogen nehmen und jetzt nicht mehr, sondern auch so charakterliche Sachen. Wie viel von meiner Persönlichkeit, von meinem Charakter sind eigentlich wirklich grundsätzlich verändert? Wo bin ich grundsätzlich ein neuer Mensch? Die alten Pietisten haben das immer den alten Adam genannt oder die alte Eva. Und in meinem Leben ist das so, dass der schon noch echt ziemlich oft da ist, der gute alte Adam. Und manchmal denke ich das so, mein Nachher sieht oft überhaupt nicht aus wie ein Nachher. Ich bin manchmal kraftlos und erschöpft und manchmal mache ich die gleichen Fehler wie früher und das schon seit Jahren. Und ich bin häufig kein gutes Vorbild, aber das sollte ich doch sein als Teil des neuen Beispielvolks. Dann lass dir gesagt sein von Paulus, wir sind auferweckt mit Jesus. Das ist eine Tatsache, ein Zuspruch. Wir sind auferweckt. Wir regieren jetzt schon mit Jesus. Wir sind geschaffen von Gott als gutes Werkstück, um Frucht zu bringen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Barmherzigkeit. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Gott sich verliebt hat. In dich, in die Welt und in die Menschheit. Wir sind Werkstücke Gottes. Wir sind eingeladen, Frucht zu bringen. Und wenn dir der Geist der Liebe ausgeht, dann lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und wenn du sagst, deine Persönlichkeit, ich möchte meine Persönlichkeit, meinen Charakter, mein Handeln noch weiter verändern, dann lass dich erfüllen von dem Heiligen Geist. Abgesehen davon glaube ich, dass vorbildlich Leben manchmal auch heißen kann, zu seinen Schwächen zu stehen und andere daran teilhaben zu lassen, dass es nicht immer so gut läuft oder dass man selbst auch hinter dem zurückbleibt, was man eigentlich möchte. Auch darin kann ich ja vorbildlich sein, indem ich nämlich die anderen nicht zwinge, auch zu Schauspielern, sondern dass wir einfach eine Gemeinschaft von Leuten sind, die aus der Kraft von Jesus lebt und nicht aus eigener. Das war mein erster ganz kurzer Punkt. Mein zweiter ganz kurzer Punkt heißt, wir sind eingeladen, in Gemeinschaft Vorbild zu sein. Paulus schreibt, wir sind auferweckt mit Jesus. Wir regieren jetzt schon mit Jesus. Wir sind geschaffen als Gott zum guten Werkstück. Wenn es darum geht, Vorbild zu sein, so glaube ich, sind wir immer als Gemeinschaft angesprochen und nicht als Einzelkämpfer. Die meisten Früchte kann ich gar nicht alleine bringen. Also meine Feinde lieben zum Beispiel, das kann ich nicht alleine. Dazu brauche ich meinen Hauskreis, meinen Seelsorger, Leute, die mir den Rücken stärken. Das kann ich nicht alleine. Früchte zu bringen, Zeugnis zu sein, Vorbild zu sein, da sind wir eingeladen als Gemeinschaft und nicht als Einzelpersonen. Oder Menschen auf der Flucht beistehen. Das kann doch niemand alleine. Da muss es viele Menschen geben, die ihr Herz bewegen lassen. Früchte zu bringen, geht besser in Gemeinschaft. Oder Böses mit Gutem vergelten. Das kann ich nicht alleine. Da brauche ich auch meinen Hauskreis. Leute an meiner Seite, wo wir gemeinsam versuchen, da stark zu sein und uns erfüllen zu lassen vom Geist Gottes. Wir sind auferweckt. Wir regieren mit Jesus. Wir sind geschaffen als gute Werkstücke Gottes, um Frucht zu bringen. Das ist ein, finde ich, wichtiger Gedanke. Ich habe neulich mal eine Story gehört von meinem Dogmatiker-Kollegen Thomas Weisenborn. Der war bei der Bundeswehr und zu einem Zeitpunkt ist er mit 20 anderen Christen in der Bundeswehr zu so freiwilligen Einkehrtagen gefahren mit dem Zug in Zivil. Also ihr müsst euch vorstellen, da war so ein Zugabteil, da sitzen 20 gut gebaute Jungs, aber alle in Zivil und so und fahren zu solchen Einkehrtagen, was die anderen Leute aus dem Zugabteil ja nicht wussten. Und in diesem Zugabteil waren so zwei jugendliche Halbstarke, die dachten, sie müssten sich so ein bisschen profilieren und haben dann lautstark über ihren dummen, tölpelhaften Pfarrer gelästert, der im Religionsunterricht doch allen Ernstes gesagt hat, dass er an die Auferstehung glaubt. Und die beiden Jugendlichen dachten, sie könnten sich jetzt verbünden mit den anderen coolen Leuten, die da so sitzen, indem sie dann über diesen Pfarrer gelästert haben. Sagt, der ist, das ist ein Depp und so, der glaubt noch an die Auferstehung. Der Thomas saß direkt hinter den beiden und sagte so, ich glaube das auch. Und die beiden Jungs gucken sich so an, erstaunt, aber auch etwas belustigt, bis dann alle anderen 19 Kerle auch aufgestanden sind und gesagt haben, also ich auch, ich glaube auch an die Auferstehung, ich auch. Und ich glaube, den beiden ist irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen. Total cool. Zeugnis zu sein geht in Gemeinschaft besser als alleine. Früchte bringen geht in Gemeinschaft besser als alleine. Denn wir sind auferweckt, wir regieren mit Jesus, wir sind geschaffen als gute Werkstücke Gottes. Ich lese euch am Schluss noch was ganz Kurzes vor und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen zumachen und dann lese ich euch das so als Zuspruch Gottes für heute Morgen vor. Ich, der Herr, dein Gott, der König der Welt, sage heute Morgen ganz persönlich zu dir, du bist mein gutes Werkstück. Ich habe dich geschaffen, damit du Frucht bringen kannst. Du bist mein ganz besonderes Werkstück. Vertrau mir. Durch dich will ich meine neue Welt mit aufbauen. Leg dich ganz in meine Hände und lass dich erfüllen von meinem Heiligen Geist. Das ist der Geist der Liebe, der Geist der Gemeinschaft und der Geist des Lebens. Ich, der Herr, dein Vater im Himmel, sage heute Morgen ganz persönlich zu dir. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Wahrheit deines Lebens. Amen.